Heute sind Videoübertragungen ja aller Orten üblich, in der S-Bahn, in Hotels, an öffentlichen Plätzen. Es gibt die Webcams, die manche mit sich führen oder die ihr eigenes Leben filmen und fotografieren und das dann ins Internet stellen, fast sich so ein bisschen wie so zur Schau stellen. Und ich möchte euch bitten, heute Morgen euch mal vorzustellen, ihr habt eine Webcam bei euch, immer, 24 Stunden, und die wird direkt übertragen, nicht in eine Cloud, wie das heute heißt, sondern über der Cloud, nämlich direkt zu Gott. Und meine Frage ist, wie klingt das für euch? Die Vorstellung, da ist ständige Beobachtung. Ich könnte mir vorstellen, manche fühlen sich ein bisschen so. Achtung, Videoübertragung, jeder Schritt wird irgendwie festgehalten. Es gibt sogar so ein Kinderlied, das ich ein bisschen fraglich finde, aber wir haben es früher oft gesungen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ihr kennt das vielleicht. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das ist ein bisschen dieses hier. Achtung, Videoüberwachung. Hier Gott immer guckt und sieht und hört alles. Vielleicht empfinden aber andere eher die rechte Hälfte dieser Folie. Wenn Gott immer guckt und alles sieht und alles hört, könnte es ja auch was Beruhigendes haben. So etwas von Sicherheit, Geborgenheit. Übrigens, die Dinger hier werden wegen Sicherheit installiert. Sehr interessant. Es könnte ja sein, dass dieses Hören von Gott, dieses Sehen von Gott, auch Geborgenheit, ein Zuhause, eine Sicherheit darstellen könnte. Ich hätte übrigens schon zwei Markennamen für diese Webcam. Ich würde sie nämlich El Roy nennen oder ich würde sie Ismail nennen. Das sind schon zwei Namen. Wir werden das gleich nachher noch im Bibeltext sehen, mit denen sich Gott vorstellt. El Roy ist der Name von Gott. Gott sieht. Gott sieht. El, kurze Form für Elohim. El Roy, Gott sieht. Man könnte auch neu sagen Video. Er guckt. Es gibt auch Audio, nämlich Ismael, Gott hört. Gott hört. Ihr kennt das Wort Ismael vielleicht als Name, heißt aber in Wirklichkeit Gott hört. Das ist dann die Audioversion. Nun, wir werden diesen beiden Begriffen nachher gleich noch einmal begegnen. Und wir machen uns auf in eine Geschichte im Alten Testament, im ersten Buch Mose, wo diese Namen vorkommen und wo wir anhand der Geschichte merken, wer Gott eigentlich ist mit diesen Namen. Wir sind in der Wüste und wir begleiten heute Morgen eine Frau ganz alleine mit ihrem Sohn. Zweimal unabhängig voneinander, ohne Wasser, ohne Essen, auf der Flucht. Zweimal erlebt sie das. Das erste Mal rennt sie selber weg und das zweite Mal wird sie weggeschickt in diese Wüste. Das erste Mal war sie schwanger mit diesem Sohn und beim zweiten Mal war er 13 oder 14 Jahre alt. Also 13, 14, 15 Jahre sind zwischen diesen beiden Erlebnissen dieser Frau in der Wüste zwischendrin. Und wir gucken heute diese Geschichte an, um über Gott etwas zu lernen, über die Namen, über das, wie er sich offenbart in diesen Geschichten und was wir darüber lernen können für uns. Ich erzähle den größeren Teil der Geschichte, weil es sehr lang zu lesen wäre. Einige Schlüsselverse werden wir dann auch zusammen lesen. Der Konflikt hier in dieser Geschichte beginnt eigentlich oder hat viel zu tun mit zwei eifersüchtigen Frauen. Sarah ist die eine Frau, das ist die Frau von Abraham und sie wartet sehnsüchtig auf ein Kind, vor allem auf einen Sohn, der ihr versprochen wurde. Jahrelang wartet sie auf ein Kind. In der damaligen Kultur noch viel größere Bedeutung, wir können das heute vielleicht gar nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber das war für sie das Thema. Dieser Sohn muss irgendwann kommen, er ist ja auch verheißen und sie warten jahrzehntelang auf diese Verheißung. Irgendwann verliert diese Frau, Sarah oder Sarai, die Geduld und sie wendet den Trick an, der in der damaligen Kultur nicht ganz unüblich war, nämlich wenn die Magd einer Frau ein Kind von ihrem Mann bekam, dann wurde das gerechnet, wie wenn es ihr eigenes Kind wäre. Es war ja die Magd von ihr, also gehörte praktisch ihr. Für uns ziemlich befremdlich und komisch. Genau das geschieht aber in dieser Geschichte. Die Sarah gibt ihre Magd, die heißt Hagar, gibt sie ihrem Mann Abraham und die Frau wird tatsächlich schwanger. Also diese Magd Hagar. Und es ist endlich sozusagen noch nicht ganz da, aber es ist absehbar, dass diese Verheißung sich erfüllt. Nun, mit dieser Schwangerschaft dieser Magd beginnt aber genau das Problem. 1. Mose 16, die mitlesen wollen, ich habe hier die Neues Leben-Übersetzung, ist ein bisschen leichter zu lesen, da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Also sie hatte die Magd dem Abraham gegeben, dass sie endlich zu einem Kind kommt. Es war es auch wieder nicht recht. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf, das ist alles deine Schuld. Ist ja nicht meine Schuld, du bist schuld, sagt sie hier. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Damals ein Kind zu haben, ist eine große Ehre. Das heißt, die Magd hat dieses Kind und die Herrin hat das Kind nicht. Also verachtet die Sklavin die Frau. Dabei habe ich sie dir doch nur zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen mir und dir. Also nach dem Motto, das geht so ja wohl wirklich nicht. Und dann geschieht das, was ich gerade schon angedeutet habe. Der Abraham sagt, dann mach doch mit ihr, was du willst. Tut sie auch. Sie ist nämlich ziemlich hart gegen diese Sklavin. Doch als Sarah, die Frau, hart mit ihr umsprang, und jetzt kommt's, rennt Hagar fort. Also schwanger mit diesem Kind, rennt von dieser Sarah, ihrer Herrin, fort. Was ist also das Ergebnis? Zunächst einmal in dieser Geschichte ist, die Hagar macht sich vom Acker, geht in die Wüste, flieht. Das war natürlich nicht unbedingt eine angenehme Umgebung, dort kein Wasser, kein Essen, eigentlich sowas Ähnliches wie ein Todesurteil. Wer kann denn schon in der Wüste da wirklich überleben? Aber sie sagt, das lasse ich mir doch nicht bieten, das wäre doch noch mal schöner. Ich wurde wahrscheinlich mehr oder weniger auch gezwungen, dieses Kind zu tragen. Ich glaube nicht, dass sie als Sklavin da sehr viel Mitspracherecht hatte. Das war dann halt so. Und jetzt ist auch nicht recht. Jetzt ist die Frau Sarah sehr hart gegen sie und sie geht weg. Wahrscheinlich war das so eine Mischung, aus der Perspektive von dieser Sklavin Hagar, so eine Mischung aus Wut und vielleicht auch Frust, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht so ein bisschen Überheblichkeit, also ich habe ja das Kind, aber eben auch Angst. Ja, was mache ich jetzt? Sie war Sklavin und damit letzten Endes auch abhängig von dieser Familie, für die sie gearbeitet hat. Irgendwo so diese Bestimmtheit, und das lasse ich mir nicht gefallen und ich gehe jetzt halt, vermutlich spätestens in der Wüste, aber auch Hoffnungslosigkeit. Und jetzt kommt Gott. Wir wollen diese Geschichte anschauen mit der Frage, wie offenbart sich Gott? Was lernen wir von ihm in dieser Geschichte? Und jetzt kommt Gott und es heißt hier, dass der Engel des Herrn in Vers 7, der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, also Gott kommt zu dieser Hagar. Er spricht zu Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wo gehst du hin? Er sagt also, was ist denn los, Hagar? Was ist denn hier los? Ihre Antwort ist, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, sagt sie als Antwort. Vielleicht fühlt sie sich jetzt irgendwie wie so ein bisschen ertappt. Dann sind wir wieder bei der Videokamera nach dem Motto El Roy, Gott, der sieht. Ja, der Ismael, Gott, der hört. Vielleicht ein bisschen ertappt. Sie ist weggerannt, Wut, lasse ich mir nicht gefallen, ich gehe hier weg. Und auf einmal kommt der Engel und fragt, was ist eigentlich los, Hagar? Woher kommst du und wo gehst du hin? Nun, die Frage ist eigentlich etwas komisch. Er sagt ja gleich von vornherein, Hagar, Sklavin von Sarai. Also er wusste genau, mit wem er spricht und fragt trotzdem, wo kommst du her und wo gehst du hin? Was ist los hier? Wahrscheinlich ist die Frage nicht für Gott wichtig, er wusste es, die Frage war für Hagar wichtig. Was ist hier los? Was tue ich gerade? Und vielleicht, wenn wir an der Stelle schon mal ein bisschen innehalten, vielleicht könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, das lasse ich mir doch nicht bieten, das wäre doch noch mal schöner. Alles, was recht ist, aber das geht zu weit. Sagen wir manchmal ja vielleicht auch. Ich hau ab, ohne mich. Könnt ihr machen, aber nicht mit mir. Vielleicht auch im übertragenen Sinn. Glaube ich, keiner von uns rennt so ganz freiwillig einfach so mal in die Wüste. Wäre auch etwas weit von uns hier. Aber wir kennen das auch, uns vom Acker machen. Dem Problem aus dem Weg gehen. Es nicht lösen, sondern weggehen. Kinder haben ja so diesen Reflex, die machen die Augen zu und wenn ich nichts sehe, dann sieht mich die Welt ja auch nicht. Dann ist ja wieder alles in Ordnung. Manchmal haben wir als Erwachsene auch so ein ganz kleines bisschen diesen Reflex, dann gehe ich halt, wenn es mir so überhaupt nicht passt und wenn ich mich gar nicht mit arrangieren kann. Die Frage, was ist los, Hagar? Und sie antwortet zunächst mal ganz ehrlich, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, ich bin weggerannt. Was passiert nun? Und jetzt kommen diese Namen von Gott ins Spiel. In Vers 13, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi. Denn er sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. El, wieder die Kurzform für Elohim, Roi, der sieht. Das heißt, Hagar begegnet diesem Gott mitten in dieser Wüste, in diesem Wegrennen, in diesem Ich lasse mir das nicht bieten. Gott fragt die ganz einfache Frage, Hagar, was ist eigentlich los? Und sie sagt, Mensch, ich habe den gesehen, der mich gesehen hat, El Roi. Oder in Vers 11 darüber sagt der Engel zu Gott, du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, also Ismael, wieder dieses El für Elohim, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Ismael, Gott hört oder Gott wird hören. Gott hat gehört. Gott hat diese Hilferufe gehört, Gott hat gesehen und es ist wie wenn er diese Hagar besucht in der Wüste und sie anspricht. Es erinnert mich ein bisschen an Jesus. Er ist ein paar Mal im Neuen Testament kranken und bedürftigen Menschen begegnet und er fragt sie, was soll ich denn für dich tun? Und man denkt, was ist das für eine Frage? Da kommt ein verkrüppelter Mensch zu Jesus, sieht er nicht, was die Person braucht? Und Jesus fragt so ganz, wie wenn er es nicht wüsste, was soll ich denn tun? Was möchtest du, dass ich tun soll? So ähnlich fragt hier der Engel auch so ganz einfach, Hagar, was ist denn los? Hagar wusste, dass sie auf der Flucht war und wusste, dass es für sie so eine Art Anfrage oder fast wie so ein Hinterfragen dessen war, was sie getan hat. Für Gott war die Frage überflüssig. Er wusste, wer sie ist. Er hat sie ja dort besucht. Aber für Hagar war das wie so ein Wachrütteln. Sie sagt hier, der mich schon gesehen hat, den habe ich nun auch gesehen. Und das ist wahrscheinlich nicht nur das physische Sehen gemeint, sondern ich bin ihm irgendwie begegnet, mitten in der Wüste. Ich könnte mir vorstellen, die Hagar hat da nicht mehr große Hoffnungen gehabt. Ich gehe in die Wüste und fertig und was immer passiert. Und dann ist es wie so ein, boah, auf einmal ist Gott da. Auf einmal spricht er sie an und Gott sieht sie und Gott hört sie. Ismael und El Roi. Audio und Video gleichzeitig bei Hagar. Der Engel, haben wir jetzt hier nicht auf der Folie, sagt dann, wenn er die Geschichte weiterlässt, dass sie zurückgehen soll in ihre Situation und sich dieser Situation stellen soll. Nicht davonlaufen von dieser Konfliktsituation mit der Herrin. Und wenn er hier sagt, ich habe dich gesehen und ich habe deine Hilferufe gehört, steckt er ja auch mit. Und ich gehe mit dir dann zurück in diese Situation. Ist ja nicht nur so der Befehl, jetzt geh mal endlich wieder heim, guck mal, was du da machst. Sondern das ist ja die Aussage, ich besuche dich hier in der Wüste und ich begleite dich wieder zurück in diese Konfliktsituation. Ich lasse dich nicht hier in der Wüste verhungern. Ich lasse dich nicht einfach deinem Verderben überlassen. Ich, Gott, habe dich gehört und ich, Gott, habe dich gesehen und ich möchte, dass die Situation wieder klarkommt. Und in Vers 13 sagt sie hier, ich habe den gesehen, der mich schon gesehen hat. Das Kind, das so die Augen zumacht und sagt, die Welt wird schon wieder besser, weil ich sehe gerade nichts. Auf einmal gehen die Augen auf und sie sieht Gott, der aber sie selber schon längst gesehen hat. Gott war ja bei ihr, Gott hatte sie besucht dort in der Wüste. Und das hat ja etwas mit Beziehung zu tun. Auf einmal sieht sie diesen Gott, der seinerseits oder von sich aus schon längst auch sie gesehen und sie begleitet hat. Und sie begegnet ihm und geht mit ihm dann wieder zurück an ihren Platz. Das gilt für uns auch heute Morgen. Gott sieht und hört, wer du bist. El Roi und Ismael. Wir sind nicht mit unseren Fragen, auch mit unseren Konflikten, wie die Hagar sie hier hatte, allein gelassen. Aber wir sollten uns die Frage stellen lassen, die sich die Hagar hier stellen lassen muss von Gott. Sag mal, Hagar, wo bist denn du gerade? Wo kommst denn du her und wo willst du hin hier in der Wüste? Was hast du eigentlich vor? Dieses Hinterfragen im Positiven. Gott geht uns nach. Er lässt uns nicht einfach ins Verderben rennen in der Wüste, lässt uns da sitzen, verhungern und verdursten und sagt, Hagar, hast du dir überlegt, was du da gerade machst? Ich möchte dich wieder zurückbringen in deine Situation und ich möchte dir helfen, den Konflikt letzten Endes auch zu lösen. Es ist die Frage auch nach unseren Zielen, vielleicht auch so den Verborgenen, die Frage, Hagar, was machst du eigentlich gerade? Hinter die Fassade sozusagen gefragt. Und wenn wir auf der Flucht sind, auch wenn es jetzt vielleicht nicht physische Flucht ist, wie manche unter uns fliehen mussten, sondern wenn es die übertragene Flucht ist, wegrennen, Augen zumachen, wird schon werden, dann ist da dieser El Roi und dieser Ismael, Gott, der sieht und hört. Und er geht mit uns den Weg zurück. Am Freitag war die Tageslosung aus Psalm 94 und aus 1. Petrus 3. Viele haben es vielleicht auch zu Hause gelesen, es hat mich sehr angesprochen. Da ist ja die gleiche Aussage auch in Psalm 94. Kann denn der, der euch Ohren gemacht hat, also Gott, der euch Ohren gemacht hat, kann der taub sein, nicht hören? Kann der, der euch Augen gemacht haben, blind sein? Also wieder El Roi und Ismael, einer, der hört, einer, der sieht. 1. Petrus 3 ist der neutestamentliche Text gewesen am Freitag. Er ist zum großen Teil ein Zitat aus Psalm 34 übrigens, wo es heißt, der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete hören. El Roi, Ismael. Ismael ist besonders, er hört. Gott hört, er sieht, er wird das hören. Übrigens, der Text in diesem Zusammenhang ist auch, wenn ihr mal die Verse davor und danach liest, eher der Gedanke, nicht so einfach von diese Zusage, Gott hört und alles ist in Ordnung, sondern wirklich auch dieses Hinterfragen. Was tust du? Im Sinne der Frage an die Hagar, sag mal Hagar, was machst du eigentlich hier in der Wüste da gerade? Bist du dir nicht bewusst, dass Gott sieht? Bist du dir bewusst, dass Gott hört? El Roi und Ismael. Hagar, was machst du hier? Geh wieder zurück an deinen Platz. Nicht alle von euch, aber manche werden sich vielleicht ein ganz kleines bisschen in der Hagar wiederfinden, in dieser Situation, in dieser Szene von Hagar. Und nun, wenn wir weiterlesen in 1. Mose 16, zwischen 1. Mose 16 und 1. Mose 17 sind dann 13 Jahre. Am Ende, also die Frau Hagar, die Sklavin, kommt zurück, sie gebiert dann den Sohn Ismael, den sie Ismael, Gott hört, nennt. Und zu dieser Zeit, heißt es in der Bibel, war der Abraham 86 Jahre und dann der nächste Vers in 1. Mose 17 heißt, er war 99 Jahre, das heißt 13 Jahre sind da dazwischen. Inzwischen offensichtlich der Ismael so 12, 13 Jahre alt. Und aus der Sicht von Abraham war das ja nun der verheißene Sohn. Ich habe ja gesagt, in der damaligen Kultur, wenn die Sklavin ein Kind zur Welt brachte, wurde es betrachtet als das Kind der Herrin. Insofern ging Abraham vermutlich davon aus, das ist der Sohn, den mir Gott verheißen hat. Nun geschieht hier aber in Kapitel 17 etwas, wo sich Gott wieder neu vorstellt mit einer Verheißung, dass das noch nicht alles war. Da heißt es in Vers 1, da erschien ihm der Herr und sprach, ich bin Gott, der Allmächtige, diene mir treu und lebe, wie es mir gefällt. Und in Vers 2, ich will einen Bund mit dir schließen und du sollst ein mächtiges Volk werden. Wie stellt sich Gott hier vor, mit welchem Namen? Er stellt sich vor als Gott, der Allmächtige. So wird es in vielen Übersetzungen übersetzt. In Wirklichkeit, im Hebräischen steht hier, ich bin El Shaddai. Wir kennen das vielleicht von manchen Liedern, da wird es wieder aufgegriffen. Und das Wort Shaddai heißt, entschuldigt, das ist ein bisschen peinlich, aber es heißt, es ist die Mutterbrust. Das heißt das Wort Shaddai. Das heißt, es ist Gott, der für mich das sein möchte, was die Mutter und die Mutterbrust für ein Baby sein kann. Schaut euch mal Elisabeth und Timon an, wenn sie mit ihrem Kind umgehen, oder Erik und Christine. Da gibt es den Punkt, da ist der Timon oder der Erik am Ende. Kann er noch so viel machen? Was macht denn das Kind? Ist die einzige Chance, das Kind wieder zur Ruhe zu bringen, ist, zur Mutter gestillt zu werden. Und im Deutschen das Stillen ist ja nicht nur Essen und Trinken, sondern da ist ja dieses Stillen, Stillwerden auch mit dabei. Da haben wir Männer einfach unsere Begrenzung, müssen wir ganz ehrlich zugeben. Aber ist wahrscheinlich auch gut so, hat Gott so gemacht. Aber das ist genau das Bild, das dahinter steht. Das Baby stillen, Stillwerden, zu Hause ankommen bei Gott. Irgendwie dieses Geborgensein, dieses Kuscheln, dieses ganz nah an seinem Herz sein. Vielleicht auch Nahrung gehört da beim Stillen auch mit dazu. Das, was ich brauche, das ist dieser El Shaddai. Gott, der El Shaddai. Und so begegnet Gott dem Abraham. Und er sagt ihm hier, ich will mit dir einen Bund schließen und du wirst der Vater von vielen werden. Nun, diejenigen, die die Bibel ein bisschen kennen und auch diese Geschichte von Abraham schon mehrfach wahrscheinlich gelesen haben, ihr wisst vielleicht, ist das das erste Mal, dass Gott das dem Abraham sagt? Überhaupt nicht. Es ist das vierte Mal. Und er sagt es noch einmal, später dann in Kapitel 17, noch ein fünftes Mal. Das heißt, Gott sagt diese Aussage und Abraham, ich mache mit dir einen Bund und du wirst ganz viele Nachfolger oder Nachkommen haben. Das sagt ihm Gott hier viermal. In Kapitel 12 ist es schon von die Rede, ich will ein Volk machen aus dir. Kapitel 13 wird es dann noch einmal wiederholt. Und in Kapitel 15 noch einmal, wir sind hier in 17, also in drei Kapitel davor sagt Gott immer wieder, ich bin da und ich werde einen Bund mit dir machen. Diejenigen, die bei der Predigt von Andi Ritzmann hier waren vor einigen Wochen, er hat das ja ausgeführt, diesen Vertrag, den Gott mit dem Abraham macht, wo er durch die zwei Hälften der Tiere läuft und dem Abraham bestätigt, und ich werde das sein, ich werde dir die Nachkommen geben. Nun, Sarah hat ja die Geduld verloren und gedacht, hier muss man ein bisschen nachhelfen. Daraus ist dann die Geschichte mit Hagar und dem Ismael geworden. Nun, es finde ich interessant, dass Gott hier dem Abraham begegnet mit diesem Wort El Shaddai. Ich bin wie die Mutter, die dich in den Arm nimmt. Und ihm fünfmal erklärt Abraham, keine Angst, ich bin treu. Es geht ja um die Verheißung, die der Abraham erfahren hat und auf die er jahrelang warten muss. Und es ist, wenn Gott ihn in die Arme nimmt und sagt, Abraham, ich sage es dir zum vierten Mal. Und übrigens, Abraham, ich werde es dir nochmal sagen, zum fünften Mal. Ich bin treu. Ich stehe zu meinem Wort. Egal, ob auf der Flucht wie die Hagar oder vielleicht jetzt hier in dieser Szene Abraham, der kaum noch glauben konnte, dass Gott wirklich das tut, was er sagte. Ob vielleicht Ungeduld und Warten auf Gott. El-Roi, der Ismael, Gott, der sieht, der ist auch der El-Shaddai, der Gott, der mich in den Arm nimmt, der mich an sein Herz einlädt, der die Nähe zu mir sucht, der mir das geben möchte, was ich brauche, auch an Trost, an Geborgenheit, an Kraft fürs Weitergehen. Wir haben vorher das Lied gesungen, du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag, das ist genau dieser El-Shaddai. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag. El-Shaddai, du bist bei mir. Du stehst zu mir und du stehst zu unserer Freundschaft, haben wir gesungen, auch wenn ich untreu bin. Gott ist treu, El-Shaddai. Und dann nach einem Jahr, das sind dann Kapitel 21, für die, die mit aufschlagen, ein Jahr später, jetzt ist also der Abraham 100 Jahre alt, als Abraham 100 war, nicht 99, jetzt ist er 100, inzwischen dann wohl der Ismael ungefähr 14, 15 Jahre alt. Jetzt wird sein Sohn Isaak geboren. Das ist eine ganz interessante Geschichte, können wir anders mal anschauen, dass seine Frau Sarai tatsächlich nochmal schwanger wird und nun dieser verheißene Sohn, nicht der Ismael mit der Magd, sondern jetzt der Isaak mit der Frau Sarai geboren wird. Endlich sozusagen, nach dieser langen, langen, langen Wartezeit, der Ismael war ja schon 14 Jahre alt. Und nun, was heißt das für die Hagar? Wir sind heute auf der Pirsch um Hagar. Vers 10, da forderte sie, das ist die Sarai, die Frau, die forderte den Abraham auf, jag diese Sklavin, die Hagar und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass dieser Sohn mit meinem erbt. Wäre nochmal schöner. Das heißt, jetzt wird es langsam eng für die Hagar. Jetzt geht es nicht darum, dass sie fliehen und abhauen möchte, sondern jetzt wird sie in die Wüste geschickt, im wahrsten Sinn des Wortes, in die Wüste geschickt. 14. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er gab Hagar Reiseverpflegung und einen Wasserschlauch. Für die Wüste ist es nicht so wahnsinnig viel. Mit und legte ihr beides über ihre Schultern. Dann schickte er sie fort mit ihrem Sohn. Und dann kommt dieser ziemlich traurige Satz. Hagar ging weg und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Also das ist die Szene, sie irrt umher. Sie weiß gar nicht recht, was jetzt eigentlich mit ihr geschieht und was sie tun soll. Sie irrt umher. Sie irrt umher. Vers 15 heißt es dann, als sie das Wasser in dem Schlauch ausgetrunken hat, ist ja klar, in der Wüste, das hält nicht besonders lange an, ließ sie den Jungen im Schatten eines Busches zurück. Sie selbst ging noch etwas weiter, 100 Meter. Sie sagt, ich kann mir das nicht anschauen, wie mein Sohn hier sterben muss. Und sie setzt sich hin und weint. Also das ist die Szene. Übrigens, Hagar wieder ein bisschen auf der Flucht. Hier ist ihr Sohn, der verdurstet und verhungert. Und sie sagt, ich kann mir das nicht anschauen. Augen zu, ich gehe weg, 100 Meter davon entfernt. In Lutherdeutsch heißt es, einen Speerwurf entfernt, geht sie weg und sie möchte es nicht mit anschauen, was hier passiert. Und dann kommt in Vers 17 wieder der El-Roi und der Ismael, der Gott, der hört und der Gott, der sieht. Aber Gott hörte das Schreien El-Roi und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel zu, Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, El-Roi, der dort liegt. Ismael, Gott hört, El-Roi, Gott sieht. Ich finde diese Szene sehr eindrücklich. Da ist die Mutter, legt das Kind unter einen Busch und sagt, jetzt ist aus, wir haben nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen, mitten in der Wüste, keine Chance zu überleben. Ich kann es nicht mit ansehen, wie mein Sohn hier stirbt, geht weg. Ich weiß nicht, ob sie die Augen zugemacht hat, ich könnte mir das fast vorstellen. Und dann kommt Gott und sagt, ich habe das Schreien des Jungen gehört. Ismael, Gott hört. Ich habe es gesehen, El Rui. Nun, ob das jetzt das Schreien dieses Jungen in der Wüste ist, ob es vielleicht das Schreien von Gläubigen in den Gefängnissen von Nordkorea sind, ob es das Rufen von uns ist in unserer Not, vielleicht in Bezug auf Familie, auf Ehe, auf unseren Arbeitsplatz, gesundheitliche Schwierigkeiten. Ob du fast keine Kraft mehr hast, groß zu schreien. Der Junge hat vielleicht nur noch so ein bisschen gewinselt. Gott hört. Ismael. Gott sieht. El Roi. Aber Gott hörte das Schreien des Jungen. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört. Und wenn der Gerechtigkeit fast wie zum Himmel schreit, sozusagen, wenn deine Not wie die Hoffnungslosigkeit von der Hagar in der Wüste fast wie so über alles hereinbricht, Gott sieht. El Roi, und Gott hört. Ismael. Nun, wie geht die Geschichte aus? Ihr könnt das zu Hause dann mal nachlesen. Am Ende von Kapitel 21 heißt es dann, Vers 19, und Gott tat ihr, also dieser Hagar, die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin, füllte ihren Schlauch wieder mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Interessant, lest mal weiter, auch was mit Ismael, Gott hört, dann auch geworden ist. Übrigens, viele Konflikte im Nahen Osten, die wir heute haben, gehen auf diese Geschichte zurück. Nun, ich habe heute Morgen die Namen Gottes angesprochen. Wie stellt sich Gott vor? Wer ist er wirklich? Und in der Bibel wird Name häufig auch als Beschreibung, als Eigenschaftsbeschreibung verstanden. Namen haben Bedeutung. Und so ist El Roi, und Gott hört, Gott sieht, ist eine Eigenschaftsbeschreibung von Gott. Vielleicht so ein bisschen das Gefühl, oh, ich werde überwacht. Aber im biblischen Sinn eigentlich die Aussage, ich bin an der Mutterbrust, ich bin behütet. Jemand schaut nach mir, jemand hört mich, hört mein Schreien, auch wenn es eben das Winseln eines Jungen in der Wüste ist. Gott hat sich in der Bibel noch mit ganz vielen anderen Namen vorgestellt. Er nennt sich auch Jahwe, der Ewige. Übrigens genau den Text, den Manuela vorher vorgelesen hat. Ich bin, der ich bin. Da steckt Anklang an das Wort Jahwe, Gott, drin. Ich war immer, ich bin immer und ich werde immer sein. Und ich bin auch derselbe, immer in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich bin, der ich bin, ich bin, der ich sein werde. Gott stellt sich manchmal mit dem Wort Adonai, habt ihr vielleicht auch schon mal vorgehört, vor. Das ist Gott, der Herr, der Herrscher, der König, der Versorger, der Bewahrer, der mit Macht und Kraft da ist. Und Gott stellt sich übrigens selber auch dem Abraham, eine Geschichte in zwei Kapitel vor dem, das wir gelesen haben, in Kapitel 14 vor, als El Elyon, als der Höchste, der Erhabene, der alles in seiner Kontrolle hat. Und das ist Gott. Wenn wir hier oben schauen, das ist Gott. Gott ist Gott. Gott ist kein Kumpel. Gott ist nicht irgendwie mit jemandem, dem man so mal kurz eine Freundschaft hat und dann geht es auch wieder auseinander und dann ist halt wieder wie anders. Er ist allmächtig. Gott ist Gott. Er ist erhaben. Er ist allgegenwärtig. Er ist der König. Er hat die Autorität und letzten Endes auch das letzte Wort. Das ist Gott. Und so kennen wir ihn und so lieben wir ihn auch. Aber umso erstaunlicher finde ich diese andere Facette von Gott, die hier unten steht und die wir heute Morgen angeschaut haben. dieser Gott in seiner Macht, in seiner Kraft, in seiner uneingeschränkten Möglichkeit, dieser Gott ist ein Gott, der mich sieht. Die Magd auf der Flucht in der Wüste. Ein Gott, der mich hört. Das Winseln ihres Sohnes unter dem Busch kurz vor dem Tod. Er ist der El Shaddai, der uns an seine Brust nimmt und uns viermal und fünfmal und tausendmal erklärt und uns die Heimat gibt, die Geborgenheit, den Trost, das Ankommen zu Hause. Und meine Frage heute Morgen für uns ist, lassen wir uns auf diesen Gott ein. Der untere Teil, das sind Beziehungsbegriffe. Das ist nicht ein Gott, der weit weg ist, vielleicht groß, vielleicht hoch, vielleicht stark, vielleicht mächtig, sondern dieser Gott tritt in Beziehung. Hören, sehen, sprechen, in die Arme nehmen, das sind ja Begriffe von miteinander umgehen, von Beziehung, von in Beziehung treten. Und die Frage heute Morgen ist, wollen wir das? Möchten wir das? Möchten wir, dass dieser Gott, ich in Beziehung trete? Ich sehe, ich höre, ich spreche, ich fühle, ich bin umarmt, ich bin getragen, ich habe alles, was ich brauche, wie das Baby im Armen, in den Armen der Mutter. Wir singen jetzt ein Lied und ich möchte euch bitten, das als Bekenntnis zu singen. Es ist zum Teil Englisch, I have decided to follow Jesus, heißt nichts anderes als, ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Es ist das Bekenntnis, ich möchte dem, der mich sieht, auch sehen. Erinnert euch an die Aussage von Hagar, jetzt habe ich den gesehen, der mich schon gesehen hatte. Das heißt, er sieht uns und die Frage in dem Lied ist jetzt, wenn ich entschieden bin, mit ihm zu gehen, schaue ich ihn an. Ich sehe ihn, ich höre ihn, ich trete in Beziehung mit ihm, ich begebe mich in seine Arme, in seine Nähe, an sein Herz. Ich möchte ihm folgen. Wir möchten dieses Lied deshalb jetzt ganz bewusst singen, als Antwort auf diese Namen von Gott. Ich bin entschieden, ich möchte mich diesem Gott anvertrauen.